Feinschmeckertouren, Folge 305.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Schön, dass du wieder bei uns bist. So, jetzt geht sie weiter, unsere Tour. Wir sind in der Hauptstadt von Spanien angekommen. Wir sind mitten in Madrid und in dieser Folge hörst du auf jeden Fall, in welchem Hotel wir untergekommen sind, was vielleicht ein ganz guter Tipp für dich ist, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, weil dieses Hotel eine Parkgarage hat. Und du hörst von Anne, mit der wir heute zusammensitzen, die Stadtführerin ist und eine kleine Agentur hat, die heißt übrigens madridaufdeutsch.net und mit ihr werden wir durch die Stadt gehen, von ihr werden wir viel über Madrid erfahren, hoffentlich schöne Fotopunkte besichtigen, die nicht in jedem Reiseführer stehen. Sie wird uns etwas erzählen über die Kulinarik in Madrid, welche Markthalle du unbedingt besuchen solltest. Und natürlich ganz wichtig, wie du dich in Madrid fortbewegen kannst. Also erstmal hallo Anne, schön, dass du da bist.
Hallo, herzlich willkommen in Madrid.
Dankeschön. Ja, und jetzt starten wir aber erst noch ganz kurz mit dem Hotel. Also unser Hotel heißt Hotel Leonardo und dieses Hotel befindet sich im Stadtteil Chambéry an der Grenze zu
Malasaña.
Und es lässt sich ganz gut mit dem Auto erreichen, dieses Hotel, wenn du aus dem Norden kommst, so wie wir von Avila gekommen sind, weil das sind die großen Einfallstraßen, an denen es sonntags auch ganz ordentlich zu fahren ist. Also es war trotzdem viel Verkehr und ich denke, unter der Woche wird es noch viel, viel mehr sein. Aber wir haben das sehr schön erreicht und es liegt sehr zentral. Es ist auch fußläufig echt in einer Viertelstunde in etwa gleich mal der Plaza España zu erreichen. Das haben wir schon mal ausgekundschaftet. Und der Vorteil, finden wir, ist einfach, weil wir mit dem Auto unterwegs sind, das hat eine hoteleigene Parkgarage und da kannst du dein Auto sicher parken. Ja, und ansonsten ist es ein sehr schönes Zimmer. Das reicht für eine Stadttour, weil wir sind sowieso den ganzen Tag nicht im Zimmer. Und man kann hier auch frühstücken und auch in der Umgebung, wenn man hier rausgeht, findet man ganz schnell Cafés und auch fürs Abendessen ein paar nette Lokalitäten.
Ja, Anne, bevor du uns jetzt euer super Angebot, was ihr ja auch unseren Hörerinnen und Hörern anbieten könnt, was wir dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, natürlich jetzt schon ans Herz legen, erläuterst, interessiert mich natürlich, wie eine Münsterländerin hier nach Madrid kommt. Was hast du gemacht? Wie bist du hierher gekommen? Und ja, wie bist du auch dazu gekommen, diese Stadtführung anzubieten?
Ja, ich bin 2006 nach dem Abitur nach Madrid gekommen, um eine Ausbildung zu machen. Ich habe Industriekauffrau bei Siemens gelernt, habe in der Ausbildungszeit meinen spanischen Freund kennengelernt, was die Mama dann so befürchtet, ne, in Deutschland. Bei dem ist es dann auch geblieben. Ich bin dann noch ein Jahr in Madrid geblieben, bin dann zurück nach Münster, habe dort studiert. Wir hatten eine Fernbeziehung und nach dem Studium 2012 habe ich dann zusammen mit meinem Mann, der Architekt ist, Madrid auf Deutsch gegründet. In der Zeit 2012 war ja schon die Immobilienkrise sehr weit vorangeschritten und es war ziemlich hart. Er hat sich schon seit längerem nach was anderem umgesehen und hatte die Idee, diese Stadtführungen auf Deutsch anzubieten. Und so sind wir gestartet. Erstmal nebenberuflich und dann lief es immer besser und dann haben wir das zu unserem, ja, zu unserer Haupttätigkeit gemacht. Und so gibt es uns jetzt schon seit 2013. Seit 2015 organisieren wir auch Gruppenreisen. Und ja, die letzten zwei Jahre waren sehr hart, aber wir sind da ganz gut da durchgekommen. Und ja, ich denke, jetzt geht's wieder bergauf.
Ja, super. Ich glaube, Mama ist mittlerweile ganz glücklich, wenn ich es aus dem Vorgespräch so mitbekommen habe.
Wunderbar. Mein Mann spricht mittlerweile fließend Deutsch. Die Kommunikation ist super. Wir besuchen uns und der Kontakt ist weiterhin, ist super, ist gut.
Ich habe gesehen auf eurer Homepage, dass ihr ein Buch veröffentlicht habt, Glücksmomente in Madrid.
Ja, Glücksorte.
Glücksorte in Madrid, genau. Habt ihr womöglich die Zeit, die letzten 2 Jahre genutzt, um dieses Buch zu schreiben?
Ja, genau. Ja, also wir haben das schon vor der Pandemie, dieses Projekt begonnen. Und da waren wir sehr glücklich, als es dann 2020 hieß, alles muss storniert werden, es finden keine Stadtführungen mehr statt, dass wir dieses Projekt haben. Und so haben wir immer in jeder freien Minute geschrieben. Wir haben das als Paar gemacht. Javier hat auch geschrieben. Ich habe dann übersetzt, beziehungsweise es auf Deutsch dann verfeinert. Und das ist im Juli 2021 beim Droste Verlag erschienen.
Und was finden wir in diesem Buch, wenn wir das lesen?
Ihr findet 80 Glücksorte, die wir nach dem Kriterium ausgesucht haben, wo wir glücklich sind, wo wir glauben, dass Menschen ihr Glück finden können in Madrid. Es ist bunt durchmischt. Es gibt Restaurant-Tipps, Tapas-Bars, es gibt schöne Aussichtspunkte, versteckte Ecken, manchmal auch einfach nur eine Bank im Park, dann wiederum der beste Saal im Prado-Museum. Also wirklich eine große Auswahl, was so als alternativer Reiseführer für Madrid gesehen werden kann.
Also das klingt schon richtig verlockend, als genau unser Ding, Tina. Und das ist dann auch das, was ihr ja bei euren Stadtführungen anbietet. Also das etwas Besondere, das etwas Nicht-Alltägliche.
Ja, vom typischen Touristenfahrt, ne, kommen wir auch mal ab. Ne? Aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute Aufstellung. Wir haben sowohl klassische Stadtführungen, wir haben alternative Routen, eben auch durchs Malasaña-Viertel, durch Tracker-Viertel, durch Lavapiés. Wir haben aber auch ganz klassische Sachen wie eine Besichtigung des Königspalastes oder des Prado-Museums. Ich glaube, dass sowohl Erstbesucher als auch Personen, die sich schon in Madrid ein bisschen auskennen, bei uns eine gute Adresse finden, dass wir unser Madrid zeigen können. Und wenn sich jemand wünscht, eine Tour zum Buch zu machen, weil er das Buch schon gelesen hat und sagt, ah, da habe ich ja tolle Orte kennengelernt, könnte mich dorthin führen, dann haben wir auch eine Glücksorte-Tour.
Naja, das ist ja ein super Einstieg, sage ich mal, schon in Madrid. Also wir haben natürlich auch in der Buchhandlung gesucht, einen Reiseführer für Madrid gefunden, den wir jetzt nicht so super prickelnd fanden. Dein Buch oder euer Buch, um genauer zu sein, klingt ja echt spannend. Wo kann ich denn das zum Beispiel als Vorbereitung auch erwerben?
Ja, da gibt es 3 Möglichkeiten. Entweder klassisch im Buchladen. Wenn Sie es nicht dort haben, kann man es bestimmt bestellen. Das ist vom Droste Verlag und die sind sehr gut vertreten. Man kann es direkt beim Verlag auf der Seite kaufen. Man kann es beim großen A kaufen und man kann es bei uns natürlich kaufen. Das ist unser Favorit. Ne? Man kann es bei uns bestellen. Wir liefern innerhalb Deutschland für 2,30 Euro Versandkosten. Und ich denke, dass das auf einem schnellen Wege mit 2 Tagen attraktiv ist. Man kann uns einfach eine E-Mail schreiben an madrid@madridaufdeutsch.net und dann kann man das Buch bei uns persönlich bestellen.
Super. Also wir sind jetzt ganz heiß drauf, diese Stadt kennenzulernen und deshalb erstmal die Frage, wie kann ich mich denn in dieser Stadt gut fortbewegen und wie geht es beispielsweise mit der Metro, also mit den Karten und Tickets und überhaupt?
Ja, ich denke, Madrid ist eine Stadt, die sehr gut fußläufig erreichbar ist, was das historische Zentrum angeht. Da muss man gar nicht bei 2-3 Metrostationen die Metro nehmen. Um sich eine Vorstellung zu machen, die Metrostationen liegen ungefähr 5 Minuten zu Fuß voneinander entfernt. Der östlichste Punkt ist der Retiro-Park, der westlichste der Königspalast und alles, was dazwischen ist, kann man fußläufig machen. Wenn man aber ja, doch die ein oder andere Sehenswürdigkeit besichtigen möchte, die nicht in diesem Radius liegt, dann ist die Metro perfekt. Man kauft sich am besten ein 10er-Ticket. Das kostet 12,20 Euro und dafür muss man eine Aufladekarte für 2,50 Euro kaufen und dann kann man die 10er-Tickets draufladen. Die kann man auch zu 2, zu 3, zu 4 teilen, diese Karte. Muss man halt zusammenbleiben. Diese Karte kann man auch in den Bussen benutzen. Wenn man weiß, dass man viel unterwegs ist mit der Metro, vielleicht liegt das Hotel ein bisschen weiter weg und man fährt mehrere Male am Tag, dann kann man auch ein Touristenticket für 3 Tage oder für 5 Tage kaufen. Da ist dann auch der Weg zum Flughafen inklusive. Denn beim Flughafen muss man sowohl bei Ankunft als auch bei Abfahrt, wenn man rein möchte in den Terminal, einen Flughafenaufschlag von 3 Euro bezahlen. Und das ist in dem Tagesticket schon enthalten. Ja, und sonst kann man sich auch gut mit dem Fahrrad bewegen. Man kann sich mal ein Fahrrad mieten und dann mal einmal durch die City fahren. Ich würde immer empfehlen, ein E-Bike zu nehmen, denn Madrid ist hügeliger, als man denkt.
Ja, das ist ein guter Tipp. Vielen Dank. Das haben wir auch schon ein bisschen gesehen. und gedacht, aber irgendwie geht es dann runter und dann ist da unten alles eben. Ja, gut, man hat so auch die Vorstellung von Spanien, alles wäre eben, dabei ist es ja ziemlich hoch, wie wir gesehen haben.
Wir liegen auf über 600 Metern über dem Meeresspiegel und das macht Madrid zu einer recht hügeligen Stadt. Es ist nach Andorra die höchstgelegenste Hauptstadt in Europa.
Also das heißt, ich weiß jetzt schon mal, wie ich mich fortbewegen kann in Madrid. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagen würdest, wenn du als Tourist in diese Stadt kommst, das musst du unbedingt wissen?
Es gibt sehr viele Sehenswürdigkeiten, die man am Anfang, bevor man hier hinkommt, vielleicht nicht auf dem Schirm hat, wenn man sich nicht vorbereitet. Man kommt hier hin und man ist auf jeden Fall überrascht. Man ist beeindruckt. Man sagt, ja gut, was kann ich in Madrid machen? Real Madrid, gut, die Monarchie, der Königspalast, vielleicht Kunst. Ja, ich habe vom Prado gehört. Aber dann sieht man, dass es auf der Museumsmeile auch noch das Thyssen-Museum gibt, dass es das Reina Sofia gibt für moderne Kunst. Und ich glaube, für die, die Kunst interessiert sind, lohnt es sich, sich vorher Gedanken zu machen, was möchte ich mir anschauen und wo liegt mein Interesse und vielleicht dann auch Karten vorzureservieren, ja, im Internet, auf den Museumsseiten selbst, und dann kann man diese Schlange umgehen, denn es sind doch oft Schlangen dort und diese elektronischen Tickets funktionieren wunderbar, die sind auch oft nicht an die Uhrzeit gebunden, man kann sich den ganzen Tag im Museum aufhalten und es gibt bei allen Museen gibt es Uhrzeiten, wo man kostenlos ins Museum gehen kann.
Ja, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Gilt das auch für den Prado?
Ja.
Also, und wenn ich jetzt da reingehen möchte und sage, okay, ich nehme dieses kurze Zeitfenster, wo ich kostenlos reingehe, wo genau gehe ich deiner Meinung nach hin? Was muss ich mir unbedingt angucken?
Ja, beim Prado ist es von Montags bis Samstags die letzten von Montags bis Sonntags die letzten 2 Stunden. Am Sonntag ist bis 19 Uhr geöffnet, sonst immer bis 20 Uhr. Also ansonsten dann um 18 Uhr ist freier Eintritt. Dann hat man ungefähr ein Zeitfenster von 1,5 Stunden. Und da würde ich auf jeden Fall den Bosch-Saal anschauen im Erdgeschoss und dann nach kurzer Zeit schon in den ersten Stock gehen und mir dann die Velázquez-Werke anschauen, vor allen Dingen Las Meninas, den Greco anschauen. Es gibt nirgendwo, in Toledo ja, aber sonst nirgendwo eine so große Anzahl an Greco-Werken. Und es ist ein Traum, in diesem Saal zu stehen und von diesen Werken eingehüllt zu sein. Und auf jeden Fall Goya. Und das sind diese 3 großen Künstler, Velázquez, Goya und El Greco, die in dieser Vielzahl, in dieser Qualität nirgendwo anders zu finden sind.
Ja, da strahlt ja dein immenses Wissen schon raus. Das heißt, ihr könntet aber zum Beispiel auch als Angebot so eine Vorbereitung oder spezielle Führung zu speziellen Themen einfach auch anbieten, sodass man bei euch einfach sagen kann, das würden wir gerne sehen, könnt ihr uns das zeigen?
Wir haben 3 Möglichkeiten, den Prado zu besichtigen. Entweder bei einer öffentlichen Führung in einer Kleingruppe, bei einer privaten Führung, ja, nur für 2 Personen, für 4 Personen oder für 10 Personen. Oder aber, dass man uns sagt, wir möchten gerne nicht die Meisterwerke sehen, ich sag mal eine spezielle Auswahl an den wichtigsten Werken, sondern wir wollen uns speziell auf Velázquez und Goya konzentrieren. Das bieten wir auch an.
Mich persönlich interessiert ja unbedingt dieses berühmte Bild von Picasso, Guernica. Wir haben das gerade in Salamanca in einem Dokumentationszentrum zum Bürgerkrieg gesehen. Das war dort dargestellt als vielen, vielen mini-kleinen Fotografien. Also von der Weite, klar, hast du diesen Eindruck des Bildes. Und wenn du rangehst, siehst du Soldaten, Häuser, Landschaften und sowas in wirklich so, keine Ahnung, ein halber Zentimeter auf ein halber Zentimeter. Das Original interessiert mich natürlich auch einfach geschichtlich. Wo finde ich das?
Das Guernica, die Deutschen sagen gerne Guernica, das findet man im Nationalmuseum Reina Sofia. Das liegt gegenüber vom Atocha-Bahnhof, also im südlichen Teil der Altstadt. Man läuft von der Plaza Mayor 10 Minuten immer die Straße Atocha runter und kommt dann zum Museum. Das Reina Sofia bietet immer ab 19 Uhr freien Eintritt an und da sind jetzt auch nicht so lange Schlangen. Es gibt einen Nebeneingang beim Novell-Gebäude, wo eigentlich nie Schlangen sind. Auch dann, wenn es morgens ist und man Eintritt bezahlt, kann man gut den hinteren Eingang benutzen. Studenten sind frei und auch Rentner sind frei. Ja, also man sollte seinen Ausweis dabei haben. Das Werk Picassos hängt im 2. Stock. Alles dreht sich rund um den Bürgerkrieg, um die Entstehung des Gemäldes. Sehr viele Picasso-Werke sind zu finden, aber auch andere Werke, die in diesem Pavillon der für die Republik 1937 in Paris gebaut worden ist, bei der Weltausstellung, wo Picasso dann dieses Bild ausstellte, entstanden ist. Und das Werk Guernica ist fast 8 Meter lang. Es ist ein monumentales Meisterwerk Picassos, der genau auch das wusste. Er wusste, als er Mitte 50 war und dieses Werk schuf, das wird das wichtigste Werk meiner Karriere. Das hat ihn auch ganz schön Zeit gekostet, dass er nicht anfing zu malen. Er hatte den Auftrag schon im Januar 37 und hat erst am 1. Mai den ersten Pinselstrich gemacht. Und das war nach dem Angriff am 26. April auf Guernica, der Bombenangriff der Legion Condor. Und das war quasi die Inspiration dieses Werkes. Jetzt wusste er, was er malen wollte. Und wenn man mehr wissen möchte zu diesem Werk, auch dann geschichtlich, wir machen das mit Einbettung in den historischen Kontext, kann man auch bei uns eine spezielle Tour zu Guernica buchen.
Das finde ich total super. Vielen Dank erstmal für die Erläuterung der richtigen Aussprache. Ich meine, ich bin gebürtiger Hesse, es gibt kein R in der Sprache bei uns. Insofern bitte ich die Hörerinnen und Hörer um Entschuldigung. Ja, und wir sind vor 4 Jahren, glaube ich, gell, als wir unsere Baskenland-Tour gemacht haben, an dieser Stadt vorbeigefahren. Das war in dem Wissen dieser historischen Kontexte schon, naja, als Deutscher ein beklemmendes Gefühl. Und ich finde super, einmal auch zum Beispiel in Salamanca, dass diese Ausstellung frei ist. Da kannst du umsonst rein. Finde ich toll. Politische Bildung ist unheimlich wichtig. Und dass ihr so vertieft da noch was zu macht, finde ich klasse. Also das kann ich, glaube ich, nur jedem empfehlen, das wirklich in Anspruch zu nehmen. Naja, es passt ja auch super, Tina. Ich meine, Reina Sophia, das ist doch die Mutter des jetzigen Königs.
Richtig.
Ja, die hat kennengelernt. Die hat uns Gesellschaft geleistet beim Abendessen, genau, in Salamanca.
Okay. Wow, ja. Die war auch da.
Ja, also sie war da, wir waren auch da, es war aber eher ein Zufall, ich gebe es zu. Nein, da war ein klassisches Konzert auf diesem Plaza Mayor. Major, wie sagt man?
Major.
Oh, Edge, richtig. Und das wurde im Fernsehen übertragen und wir hatten zufällig an diesem Abend einen Tisch in einem Restaurant im 1. Stock am Fenster mit Blick auf die Bühne und es war unten alles abgesperrt, Polizei, und es hieß dann eben, ah, Reina Sophia und so. Und dann ist sie unter unserem Fenster auch am Schluss vorbeigegangen und jo, hat uns beim Abendessen
gewunken.
Naja, ob sie jetzt wirklich uns gewunken hat, weiß ich nicht. Doch, ja, hat sie, natürlich.
Genau, also das kann man ja interpretieren, wie man möchte.
Genau.
Ich habe es mal so interpretiert.
Also Fakt ist, in das Museum, in diese Ausstellung müssen wir unbedingt rein.
Ich mache jetzt aber gleich mal doch noch einen Sprung weg von der Kunst, also von der Kunst, die in Bildern dargestellt ist, hin zur Kochkunst. Was mich echt total interessiert ist, ich habe gelesen, es gibt in Madrid viele Markthallen. Erstens möchte ich gerne von dir wissen, was sind die Unterschiede dieser Markthallen? Und zweitens möchte ich gerne wissen, wenn ich wenig Zeit habe und ich kann mir nur eine angucken, wo gehe ich hin?
Ja, also erstmal, diese Markthallen sind so in den 40er Jahren vor allem entstanden. Ja, das sind eigentlich in jedem Stadtviertel zu finden. Jeder hat da seine Markthalle, die haben auch jeden Tag geöffnet, außer sonntags. Oft sind sie zwischen 14 und 17 Uhr geschlossen, denn es sind Markthallen, ja, wo man einkaufen geht und nicht, wo man jetzt sich als Tourist nur mit Essen versorgt und im Gourmet-Tempel Tapas isst. Das ist tatsächlich in den letzten, ich sag mal so 15 Jahren, hat es eine Entwicklung gegeben, wurde es angestoßen, dass Markthallen, die in den zentralen Stadtvierteln liegen, dass die einen neuen Anstrich bekommen haben. Ja, vielleicht liefen sie nicht mehr so gut. Ihr wisst auch, in diesen Stadtvierteln, es verändert sich, wer dort lebt. Ja, es gibt immer weniger ältere Leute, dafür jüngere, die nicht so viel kochen. Und so gab es oft in diesen Hallen dann irgendwann eine Renovierung. Und so gab es dann mehr Tapasstände und Direktverzehr. Und da müssen wir unterscheiden, genau zwischen diesen Markthallen. Im Zentrum haben wir neben der Plaza Mayor den berühmten Mercado San Miguel. Dann haben wir im Trekkerviertel San Anton. Wir haben Markthallen wie im La Latina Viertel Mercado de la Cebada. Und das ist zum Beispiel schon so ein Übergang. Dort findet man noch Stände Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch. Und da sieht man auch die Leute mit ihrem Einkaufskarren einkaufen. Aber im Mercado San Miguel gibt es nur Direktverzehr. Ich persönlich bin kein großer Fan von diesem Markt, weil es überteuert ist und es zu voll ist und weil die Einheimischen dort nicht hingehen. Trotzdem mögen es viele, weil es eine tolle Architektur ist und weil alle Speisen sehr lecker aussehen. Aber auch da, ich muss sagen, seid gewarnt vor den Taschendieben. Ja, denn die gibt es natürlich auch in diesem Marktteil, die im Zentrum sind. So, ich persönlich bin sehr großer Fan von dem Mercado de la Cebada, der im La Latina Viertel liegt, ganz in der Nähe von der Kirche San Francisco el Grande. Dort gibt es viele Stände, aber dann auch wiederum einen Stand, wo man Wein probieren kann, wo man ein Bierchen trinken kann und eine Tapa dazu bekommt, wo man am Samstag ab 13 Uhr an den Fischständen so Schalen kaufen kann mit gekochten Garnelen, mit Muscheln. Dazu gibt es eine Flasche Weißwein im Angebot für 5 Euro hinterhergeschoben. Aber es funktioniert, die Leute sind da und da sind wirklich die Einheimischen, obwohl es wirklich mitten im Zentrum liegt. Wenn ihr mich aber nach einer Markthalle fragt, die ich empfehlen würde, wenn man sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, wie die Spanier, wie die Madrilenen einkaufen gehen und man wirklich eine sehr schöne Halle sehen will von den Produkten, und da unterscheiden sich die Markthallen, in welchem Stadtviertel man ist, ist es eher ein... Ja, ich sag mal, ein sehr volksnahes Stadtviertel. Ja, dann, okay, dann gibt es die Markthallen, die sehr groß sind, die sehr klein sind. Aber es gibt eine, die ist im Salamanca-Viertel. Das Salamanca-Viertel ist das, wo die betuchten, wohlhabenden Madrilenen leben. Und dementsprechend sind die Produkte alle absolut repräsentativ, wunderschöne Äpfel und Kirschen und der beste Fisch und groß gefüllte Theken. Und das ist der Mercado de La Paz. La Paz im Salamanca-Viertel.
Ja, das ist ja hier neben unserem Viertel, ne? Neben Chambéry, kann man so sagen, wenn ich es richtig auf der Karte gesehen habe?
Ja, okay. Man könnte querfeld einlaufen, ja.
Okay, gut. Also Tina, siehst du, schon wieder einen Fehler gemacht, wie wichtig die Vorbereitung ist. Wir sind Samstag schon im nächsten Ort, nämlich in Segovia, und verpassen jetzt natürlich dieses wunderbare Angebot in dieser Markthalle. Aber wir werden uns natürlich die anderen anschauen. Ja, Anne, da läuft mir ja schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Ich kriege schon wieder Appetit, obwohl es relativ früh ist. Was muss ich denn als Madrid-Besucher, Besucherin unbedingt gegessen, probiert haben? Und was für Geheimtipps für Restaurants oder Tapas-Bar kannst du geben?
Ja, ich glaube, da gibt es ein paar typische Sachen hier in Madrid, was die Leute gar nicht wissen, was hier typisch ist. Zum Beispiel der Kichererbseneintopf, der sogenannte Cocido Madrileño. Das ist ein Eintopf, wie der Name schon sagt, der mit vielen, vielen Zutaten stundenlang gekocht wird. Unter anderem Kichererbsen, viel Suppenfleisch und Würste. Das isst man in drei Gängen. Erst einmal die Suppe, dann die Kichererbsen und dann das Fleisch. Und das ist eher was Deftiges, was man im Winter machen sollte. Da kann ich euch das Restaurante Malacatín empfehlen. Wenn man dort alles aufisst, wird man eingeladen. Das sollte man nicht probieren. Ja? Dann gibt es hier das typische Gericht der Calamares-Brötchen. Da fragt man sich, warum Calamares? Wir sind doch nicht am Meer. Madrid hat den größten Fischmarkt Europas, nach Tokio sogar den zweitgrößten der Welt. Denn alles, was am Meer gefangen wird, geht nach Madrid, in die Hauptstadt. Hier sind die Restaurants, das zahlungskräftige Publikum, die meisten Einwohner und vor allem ist hier die Umschlagstelle. Hier wird der Fisch ins Inland transportiert und auch exportiert. Das heißt, Madrid ist der große, ja eigentlich die wichtigste Adresse für Fisch und hier kann man sehr gut Fisch essen. In den 50er Jahren, 60er Jahren, Calamares, das war ein günstiges Produkt, genauso wie Garnelen. Und rund um die Plaza Mayor haben sich so Frittierstuben angelagert, haben Calamares-Brötchen verkauft, ja, für den kleinen Hunger zwischendurch, für das deftige Frühstück. Das findet man jetzt auch schon um 10 Uhr morgens mit einem Bierchen dabei, ja, Leute beim Calamares-Brötchen sitzen. Da haben wir natürlich auch in unserem Buch eine ganz gute Adresse empfohlen, La Campana. Gibt noch weitere, eigentlich rund um die Plaza Mayor, für 3,50 Euro ein Calamares-Brötchen mit ein bisschen Aioli dabei. Und ich denke, das ist ein sehr guter Tipp.
Langsam komme ich hinter das Konzept eures Titels des Buches, Glücksorte in Madrid. Das passt super.
Man kann die Plaza Mayor besichtigen und sicherlich ist es auch sehr schön, sich da mal einmal im Kreis zu drehen, sich die Architektur anzuschauen. Aber wo wird man wirklich glücklich? Und das ist doch an der Theke. Es gibt im Literatenviertel mehr Bars, Lokale als in ganz Schweden. Es gibt auf 200 Einwohner durchschnittlich eine Bar, ein Lokal. Da kann so schnell keine andere Stadt, kein anderes Land mithalten. Und ich glaube, darin liegt auch so ein bisschen das Geheimnis in Madrid, dass man hier hinkommt ohne diese große Erwartung. Man weiß gar nicht, was hier typisch ist. Und hier finden sich ganz viele regionale Spezialitäten anderer Regionen, weil ja viele nach Madrid eingewandert sind, um sich hier eine Existenz aufzubauen. Und so sind hier viele Spanier aus dem Norden, aus dem Süden, aus Valencia. Man kann in Madrid wunderbar eine Paella essen gehen.
Ja, das ist ja was für dich, Burkhard. Du wolltest ja doch noch eine Paella essen gehen. Da brauchen wir noch einen heißen Tipp.
Ja.
Ja.
In der Calle Reina, La Barraca. In der Calle Ventura de la Vega, Marina Ventura. Ja. Oder auch El Caldero in la Calle Huertas.
Also kulinarisch, glaube ich, ist man bei dir auf jeden Fall richtig. Wer hier eine Kulinarik-Tour buchen will, der muss sich, glaube ich, echt an dich wenden. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Die Sache mit dem Trinkgeld beispielsweise, die wird ja in den Ländern, in vielen Ländern ganz anders gehandhabt als beispielsweise in Deutschland. Beziehungsweise, wenn ich ins Restaurant gehe, gibt es irgendwie so ein absolutes No-Go, was ich jetzt nicht machen sollte?
Das, was man nicht macht, ist den Betrag nennen, den man bezahlen möchte. Wenn jetzt die Rechnung sagt 78 Euro, dann sagt man nicht 85. Damit kann der Kellner nicht so viel anfangen. Vielleicht die, die an Tourismus gewöhnt sind, okay, die wissen damit umzugehen. Aber eigentlich funktioniert es so, dass die Rechnung kommt, dass man entweder mit der Karte bezahlt oder dass man den Schein hinlegt. Dann bekommt man das Rückgeld und dann lässt man das liegen, was man als Trinkgeld geben möchte. Wenn man mit der Karte bezahlt, sollte man immer ein bisschen Kleingeld dabei haben. Wenn man sich fragt, an welchem Prozentsatz man sich orientieren sollte, und in Deutschland sind es diese magischen 10%, die man dann so rechnet, würde ich fast sagen, dass es in Spanien 5 sind. Ja, da sind die Kellner immer sehr glücklich über mitteleuropäische Gäste, weil sie prinzipiell mehr geben. Aber die Spanier geben eigentlich 5%.
Das erklärt auch, warum der Kellner in der einen kleinen Bar, wo wir gestern die 2 Bier getrunken haben, sich über die 2 Euro Trinkgeld so sehr gefreut hat. Er war völlig überrascht.
Man rundet eigentlich auf. Also wenn das jetzt 4,80 Euro sind und man 20 Cent liegen lässt, dann ist das okay. Was das Wichtigste ist, wenn ihr jetzt gefragt habt, was muss man hier essen? Ich glaube, die Leute kommen hier hin mit der Erwartung oder allgemein nach Spanien und sagen, gut, es gibt diese Kroketten, es gibt den Schinken, es gibt den Käse und was muss ich essen, was sind die Tapas? Und ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, was man isst, weil dann sonst wird es nicht auf der Karte stehen, das heißt, man kann alles mal probieren, sondern die große Frage ist, wie man bestellt. Und das ist einer der größten Fehler, ja, die man hier macht, und das ist, dass sich jeder sein Gericht aussucht. Also ich hätte jetzt Lust auf Miesmuscheln, ich bestelle mir eine Runde Miesmuscheln, ich bestelle mir eine Runde Garnelen in Knoblauchöl für mich. Ja, und so sitzen beide vor den Garnelen in Knoblauchöl gebraten und verpassen dabei eigentlich noch ein anderes Gericht zu probieren. Warum sich nicht die Garnelen teilen und danach die Muscheln teilen und am Ende sich ein Hauptgericht bestellen, ob das jetzt Fisch ist, ob das Fleisch ist oder was Vegetarisches, wie zum Beispiel Auberginen mit Honig, ja. Und das sich dann in die Mitte stellen zu lassen. Und genau das ist der Unterschied, wie die Spanier bestellen. Man ist zu 6 zu 8 am Tisch, man bestellt 8 Gerichte und alles kommt in die Mitte.
Ja, super. Das ist eigentlich das, was uns ja auch so Spaß macht. Viel verschiedene Aromen auf einmal oder nacheinander dann an einem Abend oder bei einem Essen probieren zu können. Dina, dann abgesehen von meinem Aussprachefehler haben wir das ja zumindest richtig gemacht, weil so machen wir es eigentlich auch gerne. Ja. Und das ist eine tolle Art des Genießens.
Das haben wir tatsächlich richtig gemacht. Para compartir, das war eines der wichtigsten Aussprüche, einer der wichtigsten Aussprüche, den wir hier in Spanien gelernt haben, als wir hier angekommen sind. Wir teilen immer. Genau, wir wollen Aromen kennenlernen und schmecken. Das ist super. Ja, jetzt haben wir ja viele erste Eindrücke, viele wichtige Informationen schon gleich mal hier in unserer ersten Podcast-Folge über Madrid. Ich würde sagen, lass uns doch jetzt einfach mal rausgehen und diese super Stadt entdecken, erschmecken und mal gucken, was wir Neues kennenlernen werden durch dich, oder?
Das machen wir. Kommt mit. Auf geht's.
Ja, also los geht's. Wir gehen jetzt raus und dir wünschen wir ganz viel Spaß beim Genießen, eine schöne Woche und bleib dran. Nächste Woche erfährst du auf jeden Fall, was wir mit Anne hier in Madrid alles Neues entdeckt haben.
Und vermutlich auch, dass du mitten in Spanien wirklich ganz zentral den frischesten Fisch im ganzen Land bekommen kannst. Super. Also, hasta luego. Mach's gut. Bis dann.
Adios.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.